Megidi Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream SEO Presso Podcast auf dem YouTube-Channel von Systrix. Mein Name ist Björn Darke und heute spreche ich mit Arthur Weimer über mein Herzensthema SEO Produktmanagement. Arthur ist Produktmanager bei SEO, Arthur ist Produktmanager SEO bei Engel und Völkers, war zuvor SEO bei Storopack, Consultant bei Win, Projektmanager im Bereich Content Commerce bei Bauer Media, ebenfalls in Hamburg. Außerdem betreiben er und seine Frau Isabel Kläuber beautyreport.de, ein Beauty-Magazin, was mittlerweile von Scratch aufgebaut in 2019 mehr als 3,5 Millionen Besucher generiert. Moin Arthur, schön, dass du da bist.
Ja, cool, danke für die Einladung.
Ich habe es gesagt, Arthur, du bist SEO-Produktmanager bei Engel und Völkers. Ist ja eine sehr moderne Sichtweise von SEO und ich finde, damit geht Engel und Völkers natürlich auch einen sehr modernen Weg, SEO als Teil des Produktmanagements zu sehen. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie SEO bei Engel und Völkers aufgebaut ist? Wie seid ihr organisiert? An wen reportest du etc.?
Yes, klar. Also grundsätzlich hat SEO irgendwie auch einen höheren Stellenwert gewonnen in der Company und es ist halt auch deutlich mehr in den Fokus gerückt. Und es ist da irgendwie für Real Estate als Ganzes, aber auch für uns als INV hat SEO einfach einer der großen Potenziale, die wir haben. Und das hat dann auch in der Konsequenz dazu geführt, dass wir SEO vom Marketing ins Produkt gewechselt haben, so dass wir insgesamt jetzt auch einen kurzen Draht haben zu der ganzen Produktentwicklung, wir aber auch wirklich ein Seat am Table haben und auch im Zweifelsfall eben auch sagen können, so bei dem Thema geht's jetzt links rum oder rechts rum. Und organisiert sind wir grundsätzlich in B2C und B2B. Wir haben halt einmal das Ziel, die Webseite und alle unsere digitalen Produkte für unsere Kunden aufzubauen und erreichbar zu machen und nach vorne zu bringen. Wir haben natürlich aber auch unser Netzwerk an Agents, an Maklern, an Shops, die wir enablen wollen, die wir mit digitalen Produkten effizienter und produktiver machen wollen. Das ist alles, was im B2B-Bereich passiert. Und SEO ist im B2C-Produktteam verankert, wo auch alle Customer-Facing-Products verankert sind. Und dort berichten wir an den Head of B2C Products.
Ah, das heißt, ihr habt direkten Draht sozusagen in die Produktentwicklung und müsst nicht nochmal das Ganze channeln über einen Head of SEO, der dann mit dem Produktchef sozusagen zusammensitzt. Das ist natürlich auch klasse, ne?
Ja, genau. Das heißt wirklich hier ganz kurz Draht. Wir sind in die Produktdiscovery, Produktentwicklung sehr stark integriert, weil wir eben einfach auch ganz konsequent gesagt haben, so SEO ist eine der großen Potenziale für uns und auch für die Branche. Und da wollen wir eben so viel und so schnell wie möglich miteinander arbeiten können.
Ja, ich finde, du hast einen wunderbaren Claim auf deinem LinkedIn-Profil. Da steht Produkt plus SEO mal Daten gleich Erfolg. Was beinhaltet diese Formel für dich und warum hast du sie dir dahin geschrieben?
Yes, also das ist so ein bisschen meine Philosophie eigentlich, wie ich versuche, die Dinge zu sehen. Und eigentlich das zentrale Element ist für mich das Produkt. Also darum geht's. Das ist, was du hast, dein Service, was die Kunden wollen, was du delivern kannst. Und da geht's darum, dein eigenes Produkt, deine Zielgruppe, alles so gut wie möglich zu verstehen, zu verschmelzen, daran zu arbeiten. Und du kannst natürlich auch in einer Company verschiedene Produkte haben, aber das ist halt wirklich das Was und das Why. Und in vielen Branchen macht es halt auch einfach Sinn, das Produkt mit dem Daten aus SEO zu füttern. Dort hast du ja schon den Teil der Menschen, die wirklich bereits super aktiv danach suchen, nach deinem Service, vielleicht sogar konkret nach dir, nach allem, was du anbietest. Und auch nicht selten ist Organic einer der größte Channel für viele Webseiten und Produkte, auch die ich gesehen habe. Das heißt, du hast einen sehr relevanten Kanal, du hast einen sehr großen Kanal unter Umständen, du hast einen Kanal, der relativ stabil ist und aus dem du auch super viele Learnings ziehen kannst, und der auch auch nachhaltig ist. Und das fördert auch nicht selten, fördert das viele andere Kanäle. Das heißt, du einen guten Produkt, guten SEO-Arbeit kommen halt nicht selten auch viele gute Landingpages raus. Und das ist durchaus nicht durchaus hilfreich auch beim Ausbauen anderer Kanäle, was auch immer das dann sein mag. So, deshalb irgendwie das nah beieinander zu führen, macht für mich irgendwie Sinn. Es kommt natürlich auch auf deine Branche an. So jetzt, in manchen Branchen wird SEO vielleicht nicht da sein, aber alles, wo es Sinn macht, ist das für mich eigentlich etwas, was nah beieinander leben sollte. Und genau, die Klammer um das alles wird gebildet irgendwie von dem Thema Daten. So, und ich finde, damit steht und fällt eigentlich alles. Denn das ist so die Grundlage jeder Optimierung. Du möchtest für das Produkt verstehen, wie funktioniert mein Produkt, was funktioniert daran. Du möchtest Daten wissen, wie konvertiert es, wo konvertieren meine Nutzer, und an welchen Stellen im Funnel brechen sie vielleicht ab, welche Teile meines Produktes, die ich vielleicht super cool fand, was meine Hypothese war und was super genutzt wird, ist eigentlich am Ende nur Ballast, nimmt nur Screen-Plays ein und sollte eigentlich wegkommen, weil es gar nicht denen die Auswirkung hat. So. Und dasselbe ist natürlich auch wahr für SEO. So, das ist du musst da sogar super viel quantifizierbar messen und am Ende gute Entscheidungen treffen zu können. So, das fängt halt schon an, wie für was ranke ich, wie ranke ich, wie verändern sich diese Dinge, wie verändert sich vielleicht sogar das Suchverhalten, um am Ende irgendwie für jede einzelne Disziplin, für das Produkt und das SEO am Ende gute Entscheidungen zu treffen. So, du gehst halt immer mit irgendwelchen Annahmen rein, einfach aus deiner eigenen Erfahrung, weil du irgendwelche Pattern kennst, die gut funktionieren, weil du vielleicht mal links und rechts geschaut hast, was so Best Practices sind. Aber die Wahrheit kommt halt am Ende immer erst raus, wenn es auf die Zielgruppe wirklich erreichbar ist, wenn es auf sie loslässt, wenn deine Daten reinkommen und dann wirklich auch gegebenenfalls auch in der B-Test später sehen kannst, welche Variante was genau hat, wie funktioniert. Und irgendwie ist das so die Formel, wie ich das für mich als Formel zusammengefasst habe und wie ich eigentlich versuche, die Dinge immer zu betrachten.
Ja, ich finde, du hast auch einen ganz wundervollen Satz dazu gesagt, dass sozusagen auch ein bisschen besser den User zu verstehen. Und das ist ja auch ein großer Teil des Produktmanagements, sozusagen userzentriert Produkte zu entwickeln, Produkte zu bauen, sie an Usern auch zu testen, um zu gucken, ob es wirklich das Problem eines Users oder den Nutzen eines Users sozusagen vollbringt. Und ich kenne das auch aus dem SEO heraus. Wir nehmen halt viel an. Klar, wir gucken sehr viel in die Daten und wir können uns irgendwie was zusammenreimen. Aber mal so ganz so praktisch zu sein, mal einen Zettel zu nehmen und da mal spezifische Fragen aufzuschreiben, wie zum Beispiel, hey, such mal nach einem roten T-Shirt und sag mir, worauf du klickst, warum du darauf klickst und was dir daran gefällt. Und so User Research zu betreiben, um zu verstehen, wie ein User sucht, warum er auf ein bestimmtes Ergebnis klickt und was er denn an der Seite gut findet. Das sind so Sachen, die man eigentlich im Dialog auch relativ gut lösen kann. Bevor wir aber sehr konkret noch in die einzelnen Teile gehen, du hast am Anfang gesagt, wie ihr organisiert seid, dass ihr jetzt sozusagen aus dem Online-Marketing rausgegangen seid und ins Produktmanagement gewechselt seid. Und du hast so ein paar Vorteile schon angerissen. Ihr seid halt enger dran. Ihr berichtet jetzt direkt an den Head of Product, was euch sozusagen auch in den Discovery-Prozess stärker mit einbindet. Kannst du vielleicht für die Zuhörerinnen mal die spezifischen Vorteile aufzeigen, die sich ergeben, wenn SEO-Produktmanager direkt in den Entwicklungsprozess eines Produkts, in einer Landingpage, in ein bestimmtes Feature involviert sind, versus Teil des Marketings sind?
Ja, also du hast kürzere Wege und du bist von Anfang an involviert. Und das führt meiner Meinung nach also ein Vorteil davon ist, dass du deine SEO-Requirements und deine vielleicht die Impulse, die du auch in die Strategie des Produktes mit reingibst, du kannst sie halt von Anfang an platzieren. Und sie kommen von Anfang an auch mit auf die Roadmap. Wenn man das vergleicht mit, dass du vielleicht in einem anderen Department bist und erst nachdem die Roadmap steht und nachdem das Produkt schon weitestgehend definiert ist, du dann noch deine Requirements rüberschmeißt, dann muss man halt gucken, wo werden sie untergebracht und es ist dann erst hinterher und vielleicht hat das Team sogar schon losgelegt und es wurden schon Kapazitäten verteilt und dann ist es halt immer so ein extra Requirement, das ist extra Komplexität. Und es hilft halt ungemein, wenn das halt von Anfang an mit auf der Roadmap ist. Das hilft allen Beteiligten, die Komplexität des Produktes eigentlich besser zu verstehen. Was beinhaltet das alles? Klar, es ist so eine Roadmap, die ist halt nie in Stein gemeißelt. Ne? Während des Prozesses lernst du Dinge, die du am Anfang nicht wissen konntest. Das heißt, und auch um deine Timings einzuhalten, ist es halt irgendwo auch immer ein Trade-off. So manche Sachen wirst du abschneiden müssen, um die wichtigsten Sachen dann aber in Time delivern zu können. So, und damit nicht die SEO-Requirements, die unter anderem einen erheblichen Beitrag am Erfolg des Produkts leisten können, eben nicht immer dieser Extrapunkt sind, der erst hinterher kommt und der nie von vornherein berücksichtigt worden ist, ist es halt ein extremer Vorteil, wenn SEO im Produkt sitzt, von vornherein schon bei der Discovery dabei ist, direkt die Epics, Tickets, Punkte, Requirements rübergibt, mit einkippt, sodass es eben als von Anfang an als gesamte Roadmap mit verankert ist. Genau, ich finde, das ist ein erheblicher Vorteil, der wirklich spürbar ist. Und das Zweite ist eigentlich auch, dass du auch in der Discovery viel näher dran bist. Das heißt, du kannst viel früher mit dem Rest des Teams, mit dem Rest des Produktteams ins Brainstorming gehen, in den Research gehen. Und du kannst viel früher auch Impulse setzen zu bestimmten Produkten. Das heißt, dass auch welche Produkte wir vielleicht releasen und in welcher Reihenfolge und was da alles mit zugehört. Das heißt, man kann da schon auch auf strategischer Ebene viel früher Impulse geben, weil man auch als SEO in der Regel auch die ganze Webseite als solches mit betrachtet, so wo Produktler vielleicht manchmal vielleicht zu sehr auf ihr Produkt schauen, hast du halt immer so auch diese Integration und diesen ganzen Funnel auch im Blick und kannst da eben von Anfang an irgendwie gute Impulse geben. Und ich finde, das Dritte ist auch einfach Education. Also im Produktteam zu arbeiten bedeutet halt, dass man voneinander lernt. Und das heißt auch Produkt und Entwickler lernen halt auch mit der Zeit durch und von den SEO, was auch mit der Zeit dazu führt, dass halt gewisse Basics, gewisse Prozesse halt von Anfang an mitgedacht werden und das beschleunigt die Prozesse, das macht die Dinge einfach leichter und wenn man das dann noch schön dokumentiert und irgendwie so ein SEO for Dev, SEO for Product, SEO for UX oder sowas hat, dann ist das natürlich super praktisch und du kommst einfach in einen viel schnelleren Flow und Dinge sind von Anfang an mit drin und manche Sachen musst du auch gar nicht mehr argumentieren, warum wir das jetzt machen, weil wir es jetzt eben beim dritten Mal einfach schon genau wissen, das hat diese Implikation und wir nehmen das einfach mit. Und das sind wirklich, glaube ich, so die Vorteile, die ich kennengelernt habe als SEO im Produkt.
Ja, und du sagst halt was ganz Wichtiges, ne? Weil es gibt ja viele, die sagen, dass sie Product-led SEO machen, ne? Aber was dahinter, also es steckt ja nicht nur dahinter, dass man sagt, alles klar, wir skalieren jetzt, keine automatisieren Meta-Titles oder wir skalieren jetzt Landingpage-Aufbau, ohne zu verstehen, wie eigentlich eine Produktorganisation funktioniert, ne? Dass die mit Roadmaps arbeiten, dass sie priorisieren müssen, dass du nur ein weiterer Stakeholder bist, wie zum Beispiel Performance-Marketing oder die Buyer-Seite oder wer auch immer und natürlich alle Requests in irgendeiner Form priorisiert werden müssen in einem Effort-Nutzen-Skala oder wie auch immer sie das dann machen, dass sie in Sprints arbeiten, alle zwei Wochen. Man kennt ja diese berühmte Beschwerde, oh, die haben schon wieder mein Ticket nicht. Oh, ich warte schon seit 3 Jahren auf mein Ticket. Natürlich ist das scheiße. Ich sage nicht, dass das gut ist, ne? Aber wenn man wirklich produktspezifisches SEO machen will, das allererste ist zu verstehen, wie eine Produktorganisation eigentlich arbeitet, wie die Scrum-Rituale sind, wie priorisiert, wie geplant und wie gemacht wird. Wenn man das von außen sieht, also als Teil des Marketings, da mal reinzugehen, das zu verstehen, hilft dann auch sozusagen Tickets vielleicht auch besser zu schreiben. Also nicht ganz groß aufzuziehen, sondern vielleicht in kleineren Iterationen, weil du weißt, du hast nur einen spezifischen Anteil in dieser ganzen Planung, weil es noch andere Stakeholder gibt. Sich auch mit dem Produkt, Product Owner, Product Managern auseinanderzusetzen, um Platz in der Roadmap zu finden. Vielleicht auch zu gucken, was haben alle anderen Stakeholder auf der Roadmap, wo vielleicht SEO-Input noch benötigt wird, damit man nämlich wirklich vermeiden kann, im Nachhinein gefragt zu werden, oh, wir haben jetzt den Relaunch gemacht, kannst du vielleicht nochmal raufgucken, weil jetzt ist der Vorteil nämlich, dass du ja schon im Relaunch mit involviert bist, vom the very beginning sozusagen. Und ich glaube auch ein entscheidender Teil, den du gesagt hast, ist, dass du bist halt jetzt kein Stakeholder mehr, ne? SEO ist kein Stakeholder vom Produkt mehr, sondern SEO ist Teil des Produkts und geht halt diesen ganzen Prozess mit. Du hast jetzt schon mehrmals angerissen, dass ihr in der Discovery dabei seid, vielleicht auch für die Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht kennen. Produktmanagement jetzt in der Nutshell ist aufgeteilt einmal in Product Discovery und Product Delivery. In der Discovery geht es halt darum, dass man mit einem Problem Statement oder mit einer bestimmten Idee in eine Discovery geht und herauszufinden, okay, wir wollen dieses spezifische Problem für einen User oder für das Business lösen. Wie können wir das machen? Dann kommen mehrere cross-funktionale Teams zusammen, Designer, Engineers, Produktentwickler, SEOs, wer auch immer, kommt zusammen, brainstormen, daraus entsteht dann ein Prototyp. Dieser Prototyp wird getestet und dann, wenn validiert ist, dass das Problem, was gelöst werden will, wirklich gelöst ist, dann geht es in die Delivery und die Entwickler können das sozusagen arbeiten. Du hast gesagt, ihr seid jetzt da schon einen starken Teil mit drin in der Discovery. Wie organisiert ihr das bei Engel und Völkers und was kann SEO dazu beitragen in diesen Discovery-Workshops oder Prozess?
Ja, ich finde, dass als SEO ist man in einer relativ guten Situation, um zu der Discovery beizutragen. Und das hat für mich zwei Gründe. Zum einen sitzt du in der Regel auf vielen Daten, was deine Zielgruppe betrifft. Und das heißt, du kannst relativ gute Aussagen darüber treffen, was deine Zielgruppe sucht, wie sie es sucht und was du für Pattern findest. Du kannst die Nachfrage herausfinden, du kannst sogar sehen, wie sich die Nachfrage verändert. Und das ist, glaube ich, schon mal ein extrem hilfreicher Punkt. Das heißt, bringst du halt wirklich quantifizierbare Daten mit. Du kannst es schwarz auf weiß zeigen, du kannst Veränderungen zeigen. Und das heißt, du bist halt von Anfang an, baust du immer etwas, was auf einen ganz konkreten Demand hin abgerichtet ist. Und das heißt, du kannst halt nie wirklich daneben liegen. Ich glaube, das Zweite ist auch so ein bisschen das Mindset, das man als SEO mitbringt, denn du weißt immer, das Produkt und oder die Landingpages, die du baust, die werden am Ende in irgendeiner Google SERP gegen irgendwelche Competitors antreten. Das heißt, du weißt von vornherein, das, was du da baust, was rauskommt, muss irgendwie besser sein als das, was die Nutzer jetzt schon geboten bekommen. Und es macht halt keinen Sinn für eine Suchmaschine, dich irgendwie besser zu ranken, wenn dein Ergebnis, wenn deine Landingpage schlechter ist als all das, was jetzt schon vorhanden ist. Es macht auch für einen Nutzer gar keinen Sinn, bei deinem Produkt zu bleiben und mit dir da langfristig zu interagieren, wenn das, was du ihm bietest, schlechter ist als das, was die Competitors bieten und was sie jetzt schon geboten bekommen. Das heißt, du hast halt immer irgendwie den Ansporn zu verstehen, was steht eigentlich hinter Suchanfrage oder den Suchanfragen-Pattern XY. Wie wird es jetzt schon bedient und wo sind vielleicht die Gaps? Ne? Was haben irgendwie, also ne, das, du machst halt immer irgendwie schon mal eine klassische SERP-Analyse und verstehst, was bekommen die User eigentlich jetzt geboten? Was sind das für Produkte? Was hat welche Visibilität? So, und kannst da schon irgendwelche Muster herauslesen? Und du weißt halt, das, was bei dir rauskommt, muss am Ende besser sein als das, was dort steht. Und ich glaube, diese zwei Sachen sind unheimlich wertvoll. Es ist einmal zu sehen, wo ist eigentlich die Nachfrage, wie verändert sich die Nachfrage und dass du das auch immer noch mal im Detail dann auch verstehst und was gibt es dort schon. Und ich glaube, aus diesen zwei Quellen kann man super viel für die Discovery beisteuern. Und wofür ich jetzt bei uns intern sehr dankbar bin, ist, dass wir halt, wir haben halt bei uns auch sehr nah sitzen, zum Beispiel auch UX-Designer, das Team. Ne? Das heißt, wir können super schnell in den Sparring gehen und ich kann super schnell meine Findings zeigen und aufteilen. Ne? Und dann können wir da, dann machen wir das Lucid Board auf, was auch immer, und gehen da rein und mocken uns das schnell zusammen, was wir glauben, wie muss das funktionieren, und können halt, ich glaube, dieser Brainstorm, dieser Austausch aus verschiedenen Fachabteilungen, auf dieses Thema blickend ist halt irgendwie super stark. Und das ist irgendwie was ich glaube, was uns ganz gut gelingt. Und ich glaube, da hat SEO eben auch genau diesen Anteil, der gerade im Discovery irgendwie super auch sehr wertvoll sein kann.
Ich stimme dir da total zu. Gerade dieses vorher ein Ticket schreiben und das über den Zaun werfen und erwartet und wartend sozusagen, dass das umgesetzt wird, versus jetzt sozusagen die Requirements zusammenzustellen und unterschiedliche Blickwinkel darauf zu haben. Und SEOs haben halt dadurch, dass sie halt einen sehr querschnittsdisziplinären Blick auf Webseiten haben, also wo auch UX, wo Content, wo Struktur und so weiter eine Rolle spielt, natürlich schon einen großen Vorteil, weil sie sehr viel zusammenbringen können und auch in der Discovery und auch sehr viel Futter dazu bringen können. In der Discovery selber ist natürlich auch das ganze Thema Nutzer, Research und User Research ein großer Teil. Inwiefern kann denn die Berücksichtigung von SEO bei der Produktentwicklung auch die Nutzererfahrung verbessern? Aufgrund dessen, du hast schon gesagt, man hat natürlich viele Daten, man kann gucken, gibt es ein Product Market Fit anhand von Keyword-Suchvolumina oder vielleicht eine Entwicklung von Keyword-Suchvolumen. Aber wenn du jetzt mal auf eine spezifische Landingpage guckst oder auf ein spezifisches Feature guckst, mit dem Hinblick auf SEO, wie das eine Nutzererfahrung so verbessern kann, dass es sich dann auch widerspiegelt in KPIs, die für SEO wichtig sind. Was denkst du dazu?
Ja, ich glaube, du hast einen super spannenden Punkt gesagt, und zwar, dass SEOs halt Generalisten sind. Also das finde ich persönlich auch sehr spannend, genau in diesem Bereich ist. Um SEO wirklich zu meistern, musst du relativ viele Felder meistern, zumindest verstehen. Das heißt, du musst sowas wie UX und Design verstehen und wie Nutzer eigentlich heutzutage mit Mobilgeräten durch das Web navigieren. Du musst ein bisschen was von Tracking und Data und Analytics verstehen, um überhaupt mit diesen Datenmengen auch umgehen zu können, um sie interpretieren zu können, um daraus Aussagen ableiten zu können. Du musst, ja, wenn du in einen Google Analytics Report schaust, dann musst du verstehen, was sind das für Zahlen und wie kommen sie zusammen und sie nicht vielleicht nicht einfach nur als absolut und 100% wahr und gegeben ansehen, sondern so ein bisschen auch da das links und rechts verstehen. Du musst ein bisschen was so von Webentwicklung verstehen und irgendwie so wie eine Seite aufgebaut ist, die IT-Architektur. Und das geht halt alles auch ins Tracking über und Conversion Rate Optimierung, Copywriting, Content Marketing und so weiter. So. Das heißt, du musst das alles irgendwie verstehen. Und alles ist am Ende da, um den Nutzer, der irgendeine Suchanfrage stellt, auf ihn zentriert, etwas zu bauen, was ihm möglichst gut weiterhilft, was am Ende in meiner Philosophie auch zu den besten SEO-Ergebnissen führt. Ne? Und ich glaube, dass SEOs eben relativ gut darin sind, Schwachstellen zu erkennen. Das heißt, wenn du in irgendein Produkt herantrittst, kannst du, meine ich, relativ schnell Schwachstellen finden, weil du diese ganzen Themen einmal von links bis rechts einmal schon mal verstanden hast. Du hast im SEO-Fachwissen, das hast du vielleicht ist vielleicht das tiefe Wissen, aber du hast halt alles so nach links und rechts gesehen. Das heißt, wenn irgendwo an einem Produkt oder an einem Landingpage-Type noch irgendwo wirklich was hinterherhängt, dann siehst du das relativ schnell. Und ich glaube, da sind SEOs prädestiniert. Und ich glaube, hier liefern wir schon mal einen Mehrwert für das Produkt und für die Webseite an sich, dass wir irgendwie so wirklich grobe Patzer schnell identifizieren können. Wir sagen können, hier muss vielleicht wirklich jemand aus der Fachabteilung nochmal rein und guck mal, das und das sind unsere Bedenken, das haben wir gefunden. So, lass uns da vielleicht nochmal reingehen. So, ich glaube, das heißt, ein SEO würde nie eine richtig schlechte Webseite, nie, es würde überall, würde es erstmal funktionieren, was er hinstellt. Und auch SEOs bringen halt auch meiner Erfahrung nach, so einen besonderen Blickwinkel auf eine Webseite und Landingpages mit, weil sie eben auch die Gesamtheit betrachten. Irgendwie das fängt halt schon auch so von der Navigationsarchitektur, wie wird sich der Nutzer darauf bewegen, wie ist meine Linkstruktur, wie ist so die Informationstiefe von meiner Startseite etc. Du achtest irgendwie auch auf Konsistenz. Keine Ahnung, ein Produkt baut oder ein Team aus dem Produkt baut ein neues Team so und das hat auf einmal kein Trailing Slash. alle anderen Produkte bei uns aber schon. So. Und dann ist es auf einmal nicht mehr konsistent. Und dann weißt du ganz genau, dass du später im Crawling, der PageRank-Distribuierung ist, dass alles nicht mehr optimal ist. Und ich glaube, diese ganzen vielen Kleinigkeiten, die sorgen dafür, dass das am Ende technisch gesehen ein besseres Produkt und eine bessere Webseite wird, aber auch für den Nutzer eine bessere Erfahrung wird auf der Seite, weil es irgendwie ganzheitlich durchdrungen wird und SEOs eben auch, glaube ich, traditionell gut darin sind, diese verschiedenen Fachabteilungen auch zusammenzubringen, wie Design, wie ein Entwickler, wie das Data-Team, BI-Team, wie auch immer, dass wir alle irgendwie ein gemeinsames Verständnis davon haben und da so ein bisschen die Schnittstelle zu bilden. Ja, und was macht vielleicht so eine Landingpage gut oder so ganz konkret eine Landingpage? Ich glaube, da muss man eher von Prinzipien sprechen. So. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile schon relativ universelle Prinzipien, was eine Landingpage gut macht. Und meiner Philosophie nach ist, du hast ja einen Page-Type, du hast eine Landingpage und die löst in der Regel ein ganz konkretes Problem. So, sie ist für eine ganz konkrete Suchanfrage da, da stehen ganz konkrete Menschen mit einem ganz konkreten Problem dahinter. Und in der Regel hast du dann ein, zwei, lass es drei Komponenten sein, die wirklich auf dieses Problem einzahlen und die das versuchen zu lösen. Und ich glaube, die Lösung ist nicht häufig, noch mehr viele verschiedene Komponenten und extra reinzubauen und dann noch diesen berühmt-berüchtigten SEO-Text, der einfach nur für die Suchmaschine da ist, einfach nur, um noch was da drin zu haben. Sondern ich glaube, du musst wirklich verstehen, welche deiner Komponenten ist die das Problem löst. Und auf die meiste Zeit investieren und die versuchen wirklich so gut wie möglich hinzukriegen.
Aber gerade da, Arthur, ist es ja wichtig, meiner Ansicht nach, also Content so zu denken, dass er UX-relevant ist. Ne? Ich nehme mal ein Beispiel, was ich immer nehme, weil ich finde, die machen das total gut. Es hat jetzt nichts mit Immobilien zu tun, sondern es ist ein Küchenausstatter, glaube ich, Mömox heißen die, haben auch andere Möbel, aber die Küchen-Landingpage ist ein extrem gutes Beispiel dafür, weil du kommst auf diese Landingpage, ja, und hast die Möglichkeit auszusuchen, was möchtest du? Möchtest du eine 3D-Planung? Möchtest du eine Einbauküche? Möchtest du einzelne Küchenteile und so weiter? Scrollst, also dort kannst du auswählen, interne Verlinkung, scrollst runter, dir wird erklärt, hey, hier geht es um XYZ, also erstmal sehr generalistisch, hier geht es darum, das müsstest du machen, wenn du das und so weiter willst. Und je weiter du runter scrollst, desto tiefer gehen die eigentlich auf andere Themen ein, weil sie merken, okay, der User oder die Userin hat schon so weit runtergescrollt, dass sie wohl noch nicht gefunden hat, was sie will. Und deswegen geht der Content direkt darauf ein. Und meiner Ansicht nach muss ja so eine Seite wie einem Berater designt sein. Und da muss natürlich ein UX-Research und auch ein UX-Designer mit in diese Content-Planung und Content-Implementierung eingebunden werden, weil sie genau verstehen müssen, was würde der User, die Userin denn als nächstes tun? Und nicht einfach uns nehmen und, keine Ahnung, ChatGPT fragen oder eine Textbroker-Agentur oder eine Agentur beauftragen mit hier, schreib mal 1500 Wörter zusammen, die klatschen wir schön unten auf die Landingpage. Funktioniert leider, aber ist ja nicht ein nutzerzentrierter Ansatz von Content-Implementierung auf einer Landingpage. Wie macht ihr das? Arbeitet ihr mit solchen UX-Elementen zusammen? Arbeitet ihr da mit Research zusammen? Du hast ja gesagt, ihr seid sehr tief im Produkt mit eingewickelt. Es gibt eigentlich keinen Head of SEO, sondern es geht direkt an den Head of Product. Der müsste das ja im Prinzip so koordinieren.
Ja, total. Ich stimme dir vollkommen zu. Also das Anbieten von weiterführenden Informationen kann ja teilweise auch schon das Hauptmodul sein, die Hauptkomponente. Wenn man jetzt überlegt, was ist denn so eine Kategorieseite für eine E-Commerce-Seite, das ist ja auch nur eine Durchgangsseite. Und das Hauptziel ist es, dem Nutzer die relevantesten Vorschläge zu machen, was er denn vielleicht als nächstes sehen möchte, damit er eben weiterkommt. Und das kann man mit Sicherheit, und das kann man über verschiedenste datengetriebene Wege machen, so dass es einfach quantitativ misst, wo klicken sie am häufigsten hin, dem gibst du dann die höchste Prominenz. Ja, und wenn du dann noch irgendwie so eine Komponente hast, dass du so ein paar Sachen immer wieder mal durchtauschst, damit du auch mal ausprobierst, ob da vielleicht etwas dabei wäre, was noch relevanter wäre, wenn wir es denn mal platzieren. Ja, dann ist das genau richtig. Das heißt, ich glaube, so einfach das quantitativ einfach mal zu messen, so wie ist denn der Nutzerfluss? Du kannst dir ja auch in den verschiedenen Tracking-Tools anschauen, auf dieser Webseite, wohin oder auf dieser Landingpage, wohin klicken die Nutzer als nächstes? Und manchmal stellen wir fest, kann man feststellen, sie klicken irgendwo hin, was irgendwie ganz klein im Footer verlinkt ist. Und das ist für die irgendwie der nächste logische Schritt. Und das war aber in diesem Moment auf dieser Landingpage, auf diesem Page-Chat noch gar nicht genug durchdacht worden. So, und dann verstehst du, kannst du den Nutzer ein bisschen besser verstehen, kannst das in den Page-Type besser integrieren und es damit dem Nutzer einfach die ganze Navigation erleichtern. Und ich glaube, was auch super hilfreich ist, sind einfach User-Interviews zu machen. Ich glaube, du hast das schon an irgendeinem Punkt erwähnt. Das heißt, nicht nur quantitative Daten zu erheben, sondern auch qualitativ einfach Daten zu erheben und einfach konkretes Feedback zu hören. So, ich glaube, wenn du mit 10 Nutzern gesprochen hast, dann hast du schon so viel gelernt. Ich glaube, ob du dann mit 100 Nutzern gesprochen hast, ich glaube, so viel extrem Neues lernst du da noch gar nicht mehr.
Ja, total. Du reißt ja schon, wenn du 5-mal das Gleiche hörst, weißt du, okay, jetzt habe ich es.
Ja, und was ich auch relativ cool fand, ist, was wir jetzt hier auch einsetzen, ist, dass wir halt hin und wieder auch an manchen Stellen, wo es für uns sinnvoll ist, ein Survey feuern und wir einfach konkret fragen, wie fandest du es, was hilft mir, ne, und den Nutzer ein paar Fragen stellen. So, was mich überrascht hat, ist, wie akzeptiert dieses Survey war, also wie gerne die Nutzer halt auch einfach ihre Meinung sagen und wie hilfreich das ist. Das heißt, einfach ganz, auch wenn du nicht viele hast, aber wie wir festgestellt haben, ein paar gute Antworten helfen ja schon, das Ganze zu verstehen. So. Und dann sparst du dir so viele AB-Tests, weil du einfach von vornherein ist einfach formuliert gehört, das, was jetzt fehlt. Und man wird ja auch mit der Zeit so ein bisschen betriebsblind für seine eigenen Seiten, weil du sie selbst so gut kennst und du hast sie designt und gebaut und alles. So. Das heißt, du weißt ja schon, wenn du aber auf der Fold bist, was ist im Footer drin. So. Und das macht einen ja ein bisschen, das macht einen schon betriebsblind. Und dann wirklich zu hören, was sind so vielleicht die Painpoints, die man gerade hat? Ja, es ist dieser Slider, der regt mich hier total auf. Oder die Bilder sind mir hier, die sind richtig cool, aber die sind mir nicht groß genug so. Und das sind irgendwie Dinge, die du als Produktler, als CEO vielleicht manchmal übersehen könntest. Und da hilft es einfach auch, dieses qualitative Feedback einzusammeln. Und ich glaube, beides ist irgendwie der Weg, der hilfreich sein könnte.
Arthur, Produktteams sind ja in meisten großen Organisationen ja nach Komponenten oder nach Seitentypen strukturiert. Je größer die Organisation, desto stärker liegt der Fokus halt auf bestimmte Komponenten, Features oder Seitentypen. Ne? Jetzt ist es ja auch so, dass wenn ein SEO als Pillar im Produkt mit eingebunden ist, ja auch SEOs bestimmte Komponenten own sollten, weil du hast es ja vorhin schon gesagt, es geht ja darum, auch eine Landingpage oder bestimmte Komponenten, bestimmte Features iterativ weiterzuentwickeln. Ne? Es geht ja nicht darum, einmal irgendwie was zu publishen und dann on to the next thing, sondern wirklich eine Komponente, ein bestimmtes Seitentypen, ein bestimmtes Feature halt zu implementieren und dann kontinuierlich weiterzuentwickeln anhand von User Research oder Datenanalyse und so weiter. Jetzt seid ihr ja, so habe ich es verstanden, auch mehr so in der Matrix eingebaut. Das heißt, ihr unterstützt die kompletten Produktteams, auch eure Sicht der Dinge in der Discovery mit reinzubringen, eure Brille mit einzubringen. Dennoch habt ihr natürlich als SEO-Team auch noch Verantwortlichkeit über Indexierung zum Beispiel, wer weiß, über Content-Implementierung, über interne Verlinkungsboxen und so weiter. Bin ich richtig der Annahme, dass das sozusagen Komponenten sind, die ihr verantwortet? Wenn nein, welche Komponenten verantwortet ihr und wie kommt ihr in dieses Continuous Improvement Prozess rein, um diese Komponenten auch dauerhaft weiterzuentwickeln?
Genau richtig. Wir sind übergreifend verantwortlich und wir sind in der gesamten Produktentwicklung involviert, die irgendwie Customer Facing ist und irgendwie die Webseite betrifft, sind wir überall mit drin. Und ja, als SEO hast du natürlich an manchen Modulen mehr ein wesentlich natürliches Interesse als vielleicht ein anderes Team. Ne? Du hast an Link-Modulen ein höheres Interesse als vielleicht ein Designer. Für den ist das vielleicht nur ein notwendiges Übel. Für dich ist es halt ein Element, um Dinge zu steuern auf der Webseite.
Aber wenn beides zusammen funktioniert, richtig.
Ja, geil. Und genau. Und einer der Sachen, die ich gemacht habe, ist, ich habe einfach einen Workshop aufgesetzt, wo ich einfach mal so SEO und UX aus meiner Sicht erklärt habe und mit unseren Designern auch gesprochen habe. Und das war super hilfreich, weil unter anderem dieser Punkt dann auch für uns gegenseitig viel klarer wurde, warum wir eigentlich diese Dinge so machen. Und das hat natürlich ab dann irgendwie auch das Ausarbeiten und Verbessern dieser Module einfach noch mal einfach verbessert. Ne? Und das ist irgendwie auch etwas, was ich grundsätzlich gemerkt habe, um gleich zu deiner Frage zurückzukommen, ist, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, über dem ich irgendwie SEO erzählt habe und wie das auf sein Produkt einzahlt und wie das funktioniert. Und er fand das dann total langweilig. Das habe ich eigentlich noch nie erlebt. Und die fanden es immer cool. Die wollten dann immer mehr wissen. Wenn du sie dann noch ein bisschen enablest mit Ressourcen oder Tools, dann haben die häufig auch einfach weiter gestrickt und die Sachen verstanden. Das heißt, ich glaube auch einfach, als SEO haben wir halt häufig auch manchmal so eine Bringschuld, dass wir auch manchmal Themen initial einfach mal briefen müssen und Zahlen und Fakten und was haben wir. Und das einfach mal auch internes Marketing machen zu müssen, weil das... Und auch Ressourcen zur Verfügung stellen, vielleicht so ein paar interne Wikis aufzustellen, weil du kommst ja in der Regel, um ein bisschen länger zu bleiben. Und das macht ja das Leben dann einfach wesentlich einfacher, wenn diese Sachen da sind und auch dieses Interesse geweckt ist. Und klar, es gibt Themen, die treiben wir stärker voran. Die ownen wir sogar im SEO-Team. So, das heißt, keine Ahnung, wenn du da irgendwelche Logfile-Analysen machen möchtest, da irgendwie nach dem Googlebot filterst oder sowas. Klar, das machen wir hier bei uns im Team. So. Genau, auch wenn du klassische SEO-Tools irgendwie bedienst so, ne, und da irgendwelche Reportings da für uns, ne, relevant sind, so, die wirklich stark SEO-driven sind, das machen wir. Aber ansonsten ist das wirklich ein gemeinschaftliches Arbeiten darauf und wirklich über das, wo wir über das Produkt hinweg eigentlich supporten und auch eher auch enablen.
Hm. Ich finde super spannend, weil es so verschmolzen ist bei euch mit dem Produkt, dass es nicht ein isoliertes SEO-Team gibt, das irgendwo sitzt, sondern wirklich stark verschmolzen ist und Teil der Produktentwicklung tatsächlich ist. Also ich finde das einen sehr, sehr smarten Ansatz und hätte nicht gedacht, dass Engel und Völkers so weit vorausdenkt oder dann der Head of Product bei euch so weit vorausdenkt. Nicht wegen Engel und Völkers, aber weil man jetzt ja Engel und Völkers jetzt nicht als reine Tech-Bude sieht sozusagen, sondern man sie ja als Vermittler von Wohnungen und Häusern sieht. Ne? Also was dahinter steckt, finde ich einfach klasse. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, man hat natürlich immer ganzheitliche Dashboards und ganzheitliche KPIs, auf die man guckt. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass es ja im Produkt so ist, dass du ja in eine Discovery gehst, ein bestimmtes Problem lösen willst. Ne? Und zu diesem Problem oder zu dieser Herausforderung, die du hast, gibt es ja auch bestimmte Metriken, die du ja erreichen willst, um herauszufinden, ob du jetzt erfolgreich warst mit dem, was du da gebaut hast oder nicht. Welche Success-Metriken oder welche Hypothesen stellt ihr so auf, auch von der SEO-Seite her, die es wichtig sind zu bestätigen und wie monitorst du das, wie stellst du das vom Monitoring?
Yes, also ich glaube, grundsätzlich würde ich immer mal versuchen, mir erstmal so einen ganz normalen E-Commerce-Funnel vorzustellen. Und den abzuarbeiten. Ich würde versuchen, die Dinge nicht zu kompliziert zu machen und nicht zu viele Metriken grundsätzlich mir anschauen zu wollen und Reporting-Fluting zu betreiben, so, weil ich glaube, was ich häufig auch schon gesehen habe, überall in verschiedensten Branchen und Companies ist, du hast Dashboards und Reportings und die erschlagen dich einfach. Das heißt, du weißt gar nicht, wo du hingucken musst, dann hast du drei Filter.
Schön kompliziert, damit niemand Fragen stellt.
Yes, und ich glaube, weniger ist einfach mehr und dann lieber die richtige KPI und oder die wenigen richtigen. Und genau, und für mich fängt das an, dass ich grundsätzlich, ich würde irgendwie vorne anfangen so und ich würde mir erstmal sowas auch mal technisch anschauen, so funktioniert das Crawling denn, wie ich das erwartet habe, ne, für meine Seiten. So, ich würde erwarten, dass meine Seiten, die ich hier baue und die ich erreichbar mache, auch alle gecrawlt werden in einer akzeptablen Zeit. Stimmt das denn oder nicht? Dann würde ich mir auch annehmen, dass alle Seiten, die ich gebaut habe, von denen ich sage, die haben eine hohe Qualität und die sollen ein Top-Ranking erzielen, sind die denn auch alle indexiert und wie ist so die Rate davon? So, und trifft das denn ein? Dann würde ich irgendwie den nächsten Schritt machen und schauen, okay, wie entwickeln sich die Rankings dafür? So, steige ich in den Top 100 ein, steige ich in den Top 20 ein, steige ich in den Top 10 ein? Und wie verteilt sich meine Ranking-Position mit der Zeit? So, das würde ich auch noch messen. Und dann wird es eigentlich, und ab dann kommt eigentlich der erste wirklich, wirklich wichtige Punkt, und das ist so der erste Entry-Point, sind Website-Visitors. Und dann schaust du dir noch an deine Organic Conversions. Also einmal als absolute Zahl würde ich es mir angucken und einmal als Conversion Rate, so abhängig zu den Visitors, die ich erzielt habe. Abhängig von der Company und dem Tracking-Setup kannst du dann natürlich auch noch auf organischen Umsatz schauen oder auf organische Warenkörbe, wenn du im E-Commerce bist, ne, wie sind die Warenkörbe etc. Genau, und anhand dieser Metriken würde ich alle Produkte, alles, was ich gebaut habe oder wo ich irgendwie involviert bin, würde ich das versuchen, daran zu messen. So. Und gerade im Real Estate ist es ja es ist ja super spannend, weil du hast ja super lange Verkaufszyklen. Das heißt, das ist ja nicht so, du legst was in den Warenkorb, kaufst es und hast Online-Payment gemacht und es ist quasi super stark messbar, sondern du kannst ja Verkaufszyklen haben, die über Monate, wenn nicht über Jahre gehen. Ne? Du hast ja auch Immobilientypen von bist. Ne? Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, ich optimiere nur auf, keine Ahnung, wirkliche Deals, Closings, Umsätze, da musst du ja teilweise zwischen deiner Kampagne jetzt und der Auswertung vielleicht ein Jahr warten. Weil du kannst immer nur ein Jahr in die Vergangenheit verstehen, was habe ich im letzten Jahr gut gemacht, was heute Umsätze bringt. So, und so, das heißt, du musst irgendwo einen Mittelweg finden, je nach Branche, was ist so deine North Star Metric, ne, die du wirklich pushen willst und die du auch beeinflussen kannst und wo nicht vielleicht noch zu viele andere Themen oder zu viele andere Abteilungen oder Umstände diese Kennzahl beeinflussen können. So, ne? Und jetzt sagen wir das, keine Ahnung, ich optimiere ausschließlich auf, keine Ahnung, Leads oder Contacts oder E-Mail-Adressen, die ich generiert habe, dann, dann kannst du ein Gewinnspiel machen und dann verspreche ich dir, das wird die allermeisten Kontakte generieren, aber das ist halt nicht, das wird halt kein Umsatztreiber sein. Das heißt, man muss so nach Branche die beste KPI finden, auf die man am Ende wirklich hin optimieren will und anhand dessen dann würde ich einfach ganz simpel, so leicht wie möglich mir versuchen, das anzuschauen und so Sachen wie Bounce Rate, Time on Site finde ich immer schwierig, weil es kommt halt immer drauf an. Eine kurze Time on Site kann halt unter Umständen was Gutes sein, weil der Nutzer schnell gefunden hat, was er gesucht hat und dann eben fertig war. Deshalb diese Sachen so im Detail, wenn man wirklich was ganz Konkretes rausfinden will, genauso wie qualitative Umfragen oder einfach Fragen an die Nutzer. Und Hypothesen finde ich auch super. Das heißt, klar, du kannst vorher einen Business Case rechnen, ob er dann wirklich genauso eintrifft. So, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Business Cases, die in der Welt erstellt wurden, am Ende genauso eingetroffen sind. Wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige. Aber du lernst ja dabei was, weil am Ende siehst du ja irgendeine Zahl. Okay, ich habe diese Conversion Rate. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ist das mehr oder weniger, als du dir vorgestellt hast? Und warum? Ich glaube einfach zum Lernen ist es gut, wenn man Hypothesen hat und die auch richtig aufschreibt und sagt, ich mache das und ich erwarte das. Und dann kannst du am Ende schauen, war es wesentlich besser, war es wesentlich schlechter, ist es so eingetroffen und wenn ja, warum? Und ich glaube, das fördert einfach den Lernprozess und so würde ich irgendwie versuchen, immer mit Metriken und Reportings umzugehen und irgendwie grundsätzlich, ich mag es immer gerne, wenn ich zur Arbeit komme, so gibt es so ein paar KPIs, die mache ich morgens eine der ersten Sachen, die gucke ich mir an, wie lief es gestern, wie lief's die Woche so, einfach mal ein Gefühl zu bekommen und ich schaue mir auch gerne längere Zeiträume an, also sagen so, wie lief der letzte Monat, weil so auf Tagesbasis, das kann halt super schwanken, so, da kann sogar das Wetter mit reinspielen, hast du super Wetter gehabt, dann gehen die Zahlen runter. So. Und das ist halt super, das schwankt halt sehr stark. Und irgendwie aber so längere Zeiträume und sich dann den Durchschnitt davon anzugucken, das finde ich schon spannend so. Und manche Sachen, die schaue ich mir dann, würde ich mir dann halt nur nach einer wirklich ausgewählten Zeit irgendwie mal die Zeit nehmen, das alles zu verstehen und dann wirklich die Erkenntnisse runterzuschreiben.
Eine Sache, die du gesagt hast, ist halt wenig KPIs, ne? Und das finde ich ja auch das Gute, wenn man in so einem Discovery-Prozess zum Beispiel ist, dass du ja eine Hypothese aufstellst und sagst, keine Ahnung, diese Landingpage, dieses Feature wird die Conversion Rate um, sagen wir mal, 8% erhöhen. Ich male jetzt mal einfach eine Zahl, ne? Dass man dann wirklich nur diese spezifische Zahl auch hat, um die Hypothese zu testen. Darum geht's und nicht darum, irgendwie ein Dashboard zu haben mit 85 KPIs. Ja, aber hier könnte noch und da könnte noch. Das ist alles egal. Was zählt, ist sozusagen die Hypothese, die du aufgestellt hast und die KPI, die das messbar macht. Von daher danke ich dir tausendmal, lieber Arthur. Es war eine sehr spannende Unterhaltung. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden länger mit dir sprechen. Aber das geht leider nicht. Wir treffen uns auf jeden Fall in Hamburg. Ich sag dir Bescheid, wenn ich in Hamburg da bin. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder auf jeden Fall im SEOpresso Podcast, den ihr abonnieren solltet und könnt auf Spotify, iTunes und überall, wo ihr gute Podcasts findet. Auch gerne einen Kommentar da lassen. Alle, die da waren, schöne Grüße zu euch und tschüss, schönes Wochenende.